Warum brauchen wir eine Nährstofftherapie, Frau Dr. Orfano Bökel? Ja, in der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Nährstofftherapie, Mikronährstoffe. Und dazu habe ich die Nephrologin und Buchautorin Frau Dr. Orfano Bökel interviewt. Ich muss dazu sagen, dass ich vor einigen Jahren dem Thema Mikronährstoffen und der Supplementierung der Mikronährstoffe ein bisschen skeptischer gegenübergestanden bin. Dass wir Vitamin D supplementieren, das war für mich immer schon klar. Aber bei vielen anderen Mikronährstoffen war ich so ein bisschen unsicher, ob wir sie tatsächlich benötigen. Aber im Verlauf der Zeit habe ich mich immer tiefer in das Thema eingearbeitet, auch einige Kurse dazu besucht und gerade so in den Beratungen rund um das Thema der Midlife-Fitness sieht man einfach, dass wir sehr oft um das Thema der Supplementierung von Mikronährstoffen gar nicht mehr so gut herumkommen. Aber lassen wir Frau Dr. Orfano Bökel zu diesen Themen zu Wort kommen. Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Strach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Liebe Frau Dr. Orfano Bökel, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei mir zu Gast sind und möchte gleich mal mit einer Frage beginnen. Sie sind Autorin von 2 Bestsellern, kann man sagen, zum Bereich der Nährstofftherapie. Und in Ihrem grünen Buch, dem ersten Buch, steht Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone. Und ich könnte mir vorstellen, so die erste Frage könnte dann sein, was ist denn eigentlich eine orthomolekulare Medizin? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das ist ganz einfach ein etwas, sagen wir mal, komischer Begriff, um die Therapie mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, auch vielleicht Fettsäuren, Aminosäuren zu bezeichnen. Und das vor längerer Zeit ist sich das mal ausgedacht worden.
Ein schwieriges Wort nämlich.
Also, ja, ich muss auch sagen, molekular ist ein bisschen komisch. Man kann daraus nicht so direkt schließen, was wir machen wollen, vielleicht Moleküle hübsch machen oder sowas. Tatsächlich, es hat dieser Begriff sich jetzt auch in der Schulmedizin nicht etabliert. Und ich hätte vielleicht auch einen anderen Namen auf dem Titel gewählt, aber es ist ja auch so, dass man in den Titeln durchaus Schlagwörter benutzt, die dann eben auch gefunden werden. Und es gibt schon eben doch dann auch viele, die über orthomolekulare Medizin sprechen. Es ist aber auch kein geschützter Begriff. Es gibt dafür jetzt auch an der Universität keinen Lehrstuhl oder auch keine Facharztausbildung oder so. Es ist einfach ein Begriff, der ist historisch gewachsen. Und insofern ist das erstmal eine Überschrift für das, was ich besser beschrieben finde mit Nährstofftherapie.
Ja, das ist eine sehr schöne Erklärung. Ja, ich glaube, das ist einfacher und griffiger für den Laien,
Ja. Zu verstehen,
worum es geht. Und Sie sind von Ihrer Ausbildung her Nephrologin.
Ja.
Wie sind Sie als Nephrologin zu der Nährstofftherapie gekommen? Ich habe ein Interview mit Ihnen gehört, ich weiß es schon, aber ich möchte natürlich, dass meine Zuhörerinnen das auch wissen, wie ihr sozusagen von Ihrer Vita der Nephrologin der Sprung in die Nährstofftherapeutin gekommen ist.
Ja, tatsächlich so retrospektiv kann ich das jetzt so erklären, wie ich das gleich erklären werde. Aber während ich Nephrologin war, hatte ich jetzt nicht als Idee, dass ich irgendwann mal mit Nährstoffen medizinisch arbeiten werde. Der Punkt ist aber, dass man durchaus in der Nephrologie erstens sehr viel Entscheidungen über eine Blutdiagnostik trifft, im Gegensatz zu vielen anderen Ärzten, die nicht so sehr die Blutdiagnostik, Labordiagnostik im Vordergrund ihrer Diagnostik haben. Die machen dann vielleicht mehr Geräte, mehr Bildgebung oder auch kardiologische Echo, Belastungs-EKGs oder CTs oder sowas. Und die Nephrologen, die machen nicht so viel Bildgebung, weil eine Nierensonographie ist schnell gemacht. Es gibt natürlich auch mal Situationen, wo man andere radiologische Untersuchungen braucht. Aber was echt wirklich wichtig ist, ist eben die Funktion der Nieren über das Blut zu erfassen und auch die Auswirkungen der Nierenfehlfunktion oder des Verlustes der Nierenfunktion. Da sind sehr, sehr viele Dinge, die man dann im Stoffwechsel im Blut an veränderten Laborwerten erkennen kann. Also das heißt, ich habe dann eben schon früh gelernt, über Laborwerte die klinische Situation des Menschen, den ich von draußen gesehen habe, dann innen drin nochmal zu objektivieren und dann zu schauen, ob irgendwie was Ernsthaftes bedroht ist, ob ich was tun muss, ob ich Medikamente geben muss, Dialyse.
Von meinem Mann, weil der ist Onkologe.
Ja.
Und das ist,
ja,
glaube ich,
ja,
sehr ähnlich, dass
ähnlich,
ich auch am Blutbild,
ja,
orientieren muss, wie es weitergeht.
Ja. Und dann war vielleicht der Ort, den ich im Prinzip jetzt sowas wie ähnlich nachmache, die Transplantationsambulanz, die ich sehr, sehr gerne gemacht habe. Da hatte ich auch wirklich 4 großartige Schwestern, die mir da alles beigebracht haben. Einen ganz tollen Oberarzt. Und da ist es ja so, dass man im Prinzip Nieren wieder gesunde, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein Mensch, der vorher dialysepflichtig war, jetzt Nieren transplantiert, wieder ein ordentliches Organ in seinem Körper besitzt, welches die Nierenfunktion wieder übernimmt. Die haben wir dann nicht erst gesehen, wenn die krank und Fieber waren, sondern um einfach die Funktion dieses Transplantates engmaschig zu kontrollieren in dem Stoffwechsel des Empfängers, wurden die einfach sehr engmaschig einbestellt, je nachdem, wie lang die Transplantation her war, um auch immer zu gucken, ob die Therapie, die Immunsuppression, die Antibiotika, auch antivirale Substanzen, Antihypertensiva, Antizucker, alles Mögliche.
Das eigentlich greift, ne? Dass man nicht wartet, bis die,
genau,
bis das, das Kind, ja, in den Brunnen gefallen ist.
Dazu war halt dann das ganze Organ so wertvoll, ne? Also sowohl für die Ärzte wie auch für die Geldgeber, die Kassen, wie aber auch für die Patienten. Da zogen einfach alle an einem Strang. Der Patient war da, der war interessiert zu kommen, hat alles gemacht. Die Ärzte sind da, kümmern sich. Und tatsächlich, ich finde, wir waren in einer Abteilung, wo es auch wichtig war, die Patienten zu schützen vor anderen Ärzten und anderen Abteilungen, die natürlich gar nichts von Nierentransplantation verstanden haben. Also wir haben uns wirklich um sehr, sehr viel geschützt, schützend gekümmert. Und dann war auch interessant, also erstens dieses Einbestellen gesund, ohne Symptomatik, um dann frühzeitig zu erkennen, ob irgendwas ist, und dann eben auch sehr, sehr frühzeitig intervenieren. Also wenn man normalerweise einen gesunden Menschen hat oder auch so einen Halbkranken, dann lässt man den so lange weiter krank werden, bis es dann schlimm genug ist, dass dann irgendwelche Leitlinien erfüllt sind. Und da war es so, beim leisesten Anzeichen einer Infektion wurde sofort mit entsprechender Therapie gehandelt. Oder beim leisesten Anzeichen einer Abstoßungsreaktion wurde sofort mit wirklich starken immunsuppressiven Medikamenten gewartet, wurde vielleicht mal biopsiert. Das heißt, ich habe da auch vielleicht ein bisschen gelernt, ohne Furcht mit wirklich pharmakologisch schweren Medikamenten zu arbeiten. Und das war dann nicht böse, sondern lebensrettend. Das ist ja eher so heutzutage, die Pharmakologie ist verschrien, es ist alles böse, Medikamente sollen möglichst vermieden werden, der Ruf hat irgendwie gelitten, und meine Erfahrung ist aber genau das Gegenteil gewesen, dass wirklich viele dort eine sehr, sehr gute Lebensqualität hatten, ja?
Ja, das frühe Eingreifen ist lebenserhaltend gewesen.
Ja, ja, transplantaterhaltend gewesen, ne? Also es war, aber interessant ist, dass wenn man sich um das Transplantat gekümmert hat, dass man dann automatisch viele Dinge auch gemacht hat, die dann auch das Leben erhalten haben. Man hat Gefäßschutz gemacht, man hat das Immunsystem kontrolliert, man hat natürlich auch über die Ernährung gesprochen, und Diabetes war durchaus etwas Häufiges durch die Immunsuppression, auch unter anderem mit Corticosteroiden. Also die Leute haben auf jeden Fall wirklich im hohen Prozentsatz aufgehört zu rauchen, weil einfach niemand wieder an die Dialyse wollte, ja. Und das,
was einem dann wieder droht,
genau,
wie,
ja,
eine Dialyse auch ist. Ich meine, das ist ja eine,
ja,
qualitätsmindernd.
Wenn, genau. Und dann der vierte Aspekt war auch, dass man auch da schon im Prinzip Nährstoffe und Hormone durchaus in der Nephrologie benutzt.
Mhm.
Und zwar, wir haben immer Vitamin D gegeben. Wir haben auch manchmal im Rahmen einer renalen Anämie, ne, es gibt ja als Folge von Nierenfunktionsverlust die eine Blutarmut aufgrund von EPO-Mangel, aber auch Nährstoffmangel. Und tatsächlich Patienten, die so präterminal sind, also entweder an Dialyse oder kurz davor, die haben dann also meistens auch eine stärkere Blutarmut. Und dann gibt man Eisen, einen Nährstoff, manchmal auch B-Vitamine, aber immer dann auch in Kombination mit einem körpereigenen Hormon, was nämlich die Niere herstellt, das Erythropoietin, um dann einen Wert, nämlich den HB-Wert, der für die Blut Armut spricht, einzustellen auf ein HB um die 11, 11 bis 12. Das heißt, man hat da also schon das Konzept, das wird natürlich, das ist mir erst jetzt klar geworden, so in den letzten Jahren, ne? Das Konzept von Benutzen eines Nährstoffes in Kombination mit einem Hormon, um andere Werte, unter deren Folgen wir dann leiden würden, wenn die sinken oder steigen, dann so einzustellen, dass sie einhergehen mit relativ viel funktioneller Gesundheit. Und
Onkologie, ja, ist auch ganz, ganz ähnlich, ja.
ähnlich, ne? Und dann bin ich aus der Klinik irgendwann raus und dann dachte ich, Nephrologie ist doof, das ist ja viel zu spät und
Wollte bei den früher ansetzen, ne?
ja, ich wollte schon eigentlich immer so richtig heilen und dann habe ich gedacht, ja gut, dann, also das habe ich jetzt gesehen, das ist zu spät, da muss man die Menschen früher erwischen. Und dann habe ich sehr viel versucht, auch so über feinstoffliche Psycho, ja, Kinesiologie und sowas versucht, dann irgendwie dann das, was ich glaubte, was mit der Schulmedizin nicht geht, das auf diese Art und Weise hinzubekommen. Bin dann aber auch eher enttäuscht worden, weil ich einfach fand, dass man zwar eine sehr schöne Sitzung in der Praxis haben konnte, dass aber ich damit jetzt nicht so gefühlt schulmedizinische Diagnosen und jetzt auch nicht so wirklich stabil das Befinden nachhaltig stabilisieren konnte. Also kann ja auch an mir liegen, ne? Und dann habe ich irgendwann auch begriffen, dass eben vielleicht auch Krankheit und Tod ja doch zu uns Menschen gehört. Und dann so ein bisschen aus Verzweiflung vielleicht dann nochmal zurück zum Labor. Irgendwie so die Idee, wenn ich jetzt die Krankheit und unsere Endlichkeit in Wahrheit nicht verhindern kann, wie kann ich denn möglichst lange, so wie da in der Ambulanz, irgendwie gucken, dass wir gar nicht erst krank werden. Und immer habe ich viel Labor gemacht, immer jedes Jahr immer mehr dazugenommen. Und dann war so ein Schlüsselmoment, dass ich dann so gesunde, schöne, auch nicht organisch kranke Frauen sich immer mehr an mich gewandt haben, eben auch durch dieses vielleicht ganzheitliche, feinstoffliche. Und dann habe ich immer im Labor immer mehr geguckt und dann habe ich festgestellt, ui, obwohl die doch wirklich so viel richtig machen und sich gesund ernähren und Sport machen und so, trotzdem innen drin im Labor ist gar nicht so wirklich alles ordentlich. Und das war so eine Mischung aus schon auch auf jeden Fall nicht so tolle Nährstoffe überall und dann auch schon beginnende Werte, die für Krankheiten sprechen, waren am Steigen. Plus dazu natürlich echt hormonell ein beginnendes, zum Teil auch wechseljahresbedingend, bedingtes Durcheinander. Und dann die Erkenntnis, oh, wenn ich da aber das jetzt nicht so lasse, sondern irgendwie anfange, das ein bisschen alles aufzubauen, einzustellen, ordentlich zu machen, dass dann damit es möglich ist, auch Zahlen, die für Krankheiten stehen, wie zum Beispiel das LDL oder meinetwegen auch der Nierenwert oder auch Zuckerwerte oder auch Entzündungswerte oder auch Knochenabbauwerte, dass man das schon dann früher, als wenn ich warten würde, bis es so schlimm ist, dass man schulmedizinische Medikamente benutzt, dass man, wenn man das früher individuell nach Labor macht, schon höher dosiert, dass man dadurch wirklich im Stoffwechsel die Funktion unterstützen oder sogar wiederherstellen kann, dass A, das Befinden sich bessert, dass die Frau wieder schlafen kann, dass der Knochen sich auch wieder aufbaut, wenn man das kombiniert mit Krafttraining und Sport und vielleicht auch nach einer etwas stimmigeren Ernährung. Dass der Blutdruck vielleicht, der gerade kommen wollte, der Hochdruck wieder verschwunden ist, wenn man mit Progesteron und vielleicht Magnesium, Calcium angefangen hat, dass die Infektrate sich reduzieren ließ, wenn man sich vielleicht um Nährstoffe und auch Hormone bemüht, die das Immunsystem unterstützen, wie Vitamin D, ja, auch ein bisschen vielleicht Nebennierenhormone, Vitamin C, Zink, Selen. Also, das war dann für mich selber auch eine Überraschung, weil ich natürlich auch so wie früher normal dachte, naja, also man muss einfach, wenn man gesund sich ernährt und fünfmal Obst und Gemüse am Tag und Sport und dann noch ein bisschen Bewusstseinsarbeit, dann wird das schon mit dem gesunden Altwerden. Und nee, es, das reicht durchaus jetzt nicht bei jedem, warum auch immer, aus.
Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Nährstoffe, die wir über die Nahrung zu uns nehmen, ja nicht mehr die gleichen sind wie früher, weil die Äpfel etc. auch schon ein bisschen erschöpft sind, bis sie da sind und vielleicht auch Pestizide drauf sind, die Milch auch verarbeitet ist. Also die Lebensmittel sind sicher nicht ident, so wie sie vor 100 Jahren vielleicht gewesen sind. Ja.
Also das würde ich unterstreichen, wobei, also so versuche ich auch, diesem Dilemma des Nichtwissens, was wirklich vor 100 Jahren war, so ein bisschen, sagen wir mal, auszuweichen, ohne so jetzt eine krasse Aussage zu treffen, die ich ja in Wahrheit nicht beweisen kann. Ne? Ich glaube auch, dass der Apfel und die Tomate irgendwie an Nährstoffen nicht mehr so ganz das enthalten, was vielleicht früher mal normal war. Einfach weil allein jetzt in meinen Jahrzehnten der Beobachtung sich der Geschmack der Tomate wirklich verändert hat. Ne? Und was auf jeden Fall ja Fakt ist, dass die verarbeitenden Methoden jetzt allein Brot und Milch sich auf jeden Fall verändert haben und auch die Belastung in der Umwelt definitiv, nicht nur im Thunfisch, im Kakao und im Reis an Schwermetallen, sondern auch in uns sich
so,
all
wir
diese
haben ja selber auch
genau, Bestandteile.
Abwassermesh
Ja, ja, ja.
Nicht so alles ausscheiden, nicht? Dann ist so
ja.
Wie sind wir zu dem gekommen? Was mir so gut gefällt, ist, dass Sie einfach wirklich sagen, weg von der Reparaturmedizin, ja, hin zu der, wir wollen ja gesund bleiben. Ich unterrichte selber das Fach Gesundheitsförderung.
Mhm.
Und da geht es ja auch ganz viel darum, wie können wir Primärprävention betreiben.
Mhm.
Auf der anderen Seite, unsere Medizin ist eher so, wie Sie auch gesagt haben, wir bekommen ja erst gezahlt, wenn wir krank sind, ne? Also dann übernimmt die Krankenkasse etwas. Kaum jemand übernimmt schon die Kosten in einem gesunden Setting, ja? Und da kommen Sie mit der Nährstofftherapie und Sie sind auch bezeichnet worden vor kurzem als Königin der Nährstofftherapie. Ich habe das gelesen, ja, in einer Zeitung, ja? Und sagen, wie Sie uns eben jetzt erzählt haben, fangen wir doch schon, wenn wir jetzt bei den Frauen sprechen, Perimenopause, da können wir ja schon sehr früh ansetzen, oder? Dass wir dann nicht mit 70 vollkommen kaputt und kraft- und saftlos sind und die Osteoporose sehr massiv ist und ein kleiner Sturz dann eigentlich schon zum Oberschenkelhalsbruch führt und so weiteren Problemen. Wir könnten ja schon viel früher ansetzen, oder?
Also ich bin total bei Ihnen, dass wir schon viel früher ansetzen könnten. Und ich bin Fan von primärer Prävention oder manchmal sage ich auch Ultraprävention. Aber ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist natürlich, dass der einfach bisher nicht im System bezahlt wird. Und das ist bitter für alle, die jetzt zuhören und die vielleicht einfach einen kleinen Geldbeutel haben. Das tut mir auch leid. Dafür kämpfe ich aber, dass sich im weitesten Sinne da das System auch ändert. Ich kann nur jetzt nicht ändern, dass es so ist, wie es ist. Also unser System ist nicht darauf aus, primär uns vor Krankheit zu beschützen, sondern es ist ein wunderbares System. Wenn wir krank sind, wird uns geholfen. Und dazwischen gibt es eben so auf Kasse wenig. Es gibt aber schon, finde ich, doch einige Vorsorgeuntersuchungen, die ja auch noch mal ein bisschen mehr genutzt werden könnten. Aber auch da so die insgesamte Abwehr des auch die Enttäuschung vielleicht dem System gegenüber führt dann leider auch dazu, dass man das, was es gibt, nicht nutzt.
Genau, das wird dann
mache ich jetzt gar nichts mehr, ne? Weil man dann einmal so ein bisschen enttäuscht worden ist, dass einem so ein bisschen, wenn man nicht ganz krank war, nicht so richtig geholfen worden ist. Ne? Also mein Wunsch wäre, bitte Kontakt zu den normalen Ärzten halten, gute Beziehungen aufbauen, nicht schimpfen, wenn die das mit den Nährstoffen jetzt noch nicht machen. Das müssen sie nicht, das haben sie auch nicht gelernt und es wird eben gar nichts bezahlt. Und dann erstmal vielleicht einfach das, was es gibt, nutzen. Zum Beispiel gibt es in Deutschland jetzt hier alle 3 Jahre diesen Check 35. Da kann man also ab dem 35. Lebensjahr ein ganz wenig an Labor, aber egal, man kann erstmal umsonst gesund mal mit einem Arzt sprechen, ein paar Laborwerte machen, wenn man dann auch vielleicht ein bisschen seine Symptomatik berichtet und vielleicht auch über die Familienanamnese ein bisschen was erzählt, machen die meisten Ärzte dann auch ein bisschen mehr Labor. Da hätte man dann schon erstmal so einen kleinen anfangen und man kann auch in manchen Praxen im Rahmen dieses Checks ergänzen, vielleicht um auch ein paar Nährstoffe bitten, die man dann ergänzend dazu macht und das ist dann auch nicht so teuer. Und da kann man zum Beispiel mit meinen Büchern ja auch überlegen, wo fange ich denn jetzt an? Wichtig auch sowas wie Hautkrebsvorsorge, Gyn-Krebsvorsorge, Darmspiegelung, urologische Vorsorge. Also es gibt wirklich einiges, wo man gesund zum Arzt gehen kann und im Rahmen dieser Begegnung dann ja auch mal seine Themen schildern kann. Und dann kann doch der Arzt auch vielleicht noch mal ein bisschen weiterführend was machen. Und was auch noch mal wichtig ist zu diesen perimenopausalen Frauen, das war halt jetzt so die Gruppe der Menschen, woran mir klar geworden ist, hey, es gibt ergänzend zur Ernährung und Sport und zur klassischen universitären Medizin mit Pharmakologie auch noch ein anderes Tool, nämlich Nährstoffe, Hormone nach Labor, was ich ergänzend zu allem anderen, was Sinn macht, auch noch nutzen kann. Und die Wahrheit ist natürlich, den Nährstoffhunger haben natürlich auch schon junge Menschen mit 20, nur die können es halt gut kompensieren. Weil der ist jung, der Körper, der hat Ressourcen, der hat meistens alle seine Hormone, es sei denn, die Frau verhütet mit einer antiandrogenen, körperfremden Hormonderivatpille. Ne? Also da ist tatsächlich die Wahrheit, dass schon alle Nährstoffmangel haben, dass aber dann bei uns Frauen eben früher als vielleicht beim Mann im Rahmen der hormonellen Umstellung dann so manche Symptome trotz gesunder Ernährung dann eben auch nicht weggehen.
Wo man wirklich darunter leidet. Also das ist ja Lebensqualität minimierend, das muss man dazu sagen. Und früher hatte man dann eher zu uns Frauen gesagt, und ich höre das noch immer von Kundinnen, dass sie gesagt bekommen, da muss man halt durch. Also das ist halt einfach so, die Wechseljahre, und das kann halt ein paar Jahre dauern. Und tun sie sich nichts an, so nach dem Motto. Ja, aber wir wissen mittlerweile, hallo, wir dürfen aber etwas tun, dass es uns viel besser geht, oder?
Das ist total richtig. Und auch da ist ja vor allen Dingen auch wichtig zu wissen, dass die klassische oder auch normale und moderne Hormonersatztherapie, die es in der Gynäkologie auch auf Kasse, allerdings nur bei klimakterischen Beschwerden gibt, etwas ist, was die Kassen auf jeden Fall ja bezahlen und dass man eben da auch meistens oder fast immer eigentlich die körpereigenen Hormone auch angeboten bekommt. Der einzige Punkt ist, die klassische Gynäkologie, die spricht nicht von bioidentischen Hormonen und dieses Wort schafft auch oft Unklarheiten. Das ist halt mal gegründet worden oder aus dem Amerikanischen übernommen worden.
Die Worte manchmal ein bisschen sperrig sind und dann vielleicht was anderes vermitteln, was sie eigentlich tun. Ja, und das führt dann, glaube ich, immer zu Verunsicherung.
Ja, also es ist ja mit dem Wort Hormon ein bisschen Missbrauch hat stattgefunden, indem man eben auch zu Stoffen, die nicht einem körpereigenen Hormon entsprechend auch das Wort Hormone benutzt hat. Ne? Und daraus entstand dann dieses ganze Chaos und dann ist im amerikanischsprachigen Raum das Wort bioidentical extra zum Wort Hormon dazugesetzt worden, um einfach ganz klar zu sichern, dass es sich wirklich hier drin um körpereigene Hormone handelt. Ich will nur sagen, dass die meisten Frauenärzte in Österreich, in der Schweiz und auch in Deutschland auch heute in ihren Praxen, auch mit Kasse, körpereigene Hormone als Hormonersatztherapie verordnen. Und zwar irgendein Gel, wo das Estradiol-Transdermal drin ist und irgendeine Kapsel, wo das körpereigene Progesteron drin ist. Die heißen dann manchmal ein bisschen anders, aber da ist dann Progesteron drinnen und trotzdem würde der Frauenarzt das jetzt nicht bioidentisch nennen, weil die so in ihren Köpfen nicht so diese Trennung haben. Für die ist das alles Hormonersatztherapie. Und dazu gehören eben die körpereigenen Sachen. Es gehören aber eben auch Dinge, die nicht körpereigenen Dinge entsprechen, die manchmal durchaus auch eine Indikation haben können, wenn eine Frau sehr, sehr leidet. Dann kann es sogar sein, dass das körpereigene Konzept nicht reicht, um alle Befindlichkeitsproblematiken der Frau erstmal zu beseitigen. Ne? Vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass der Beipackzettel, der zum Beispiel jetzt hier in Deutschland bei Gynokardin, das ist Estradiol oder auch Progesteron, Progestan, Famenita, das ist Progesteron. Die sind für die, Utrogest, ne, die sind für die Pille geschrieben, die Beipackzettel, nicht verunsichern lassen, wenn da drin steht als Inhalt Progesteron oder Estradiol, dann ist das körpereigene drinnen. Auch für die Schleimhaut heute das Estriol, ne? Das ist wirklich, es sind so viele Verwirrungsmöglichkeiten in diesem ganzen das Thema drinnen.
Ängste, ne? Ja? Das schürt dann immer wieder Ängste.
Ja, ja.
Wenn man Dinge nicht so klar erkennen kann,
ja,
dann kommt einfach wieder dieses böse, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, Hormonwort, aber Hormone sind nicht böse.
Ja.
Wir haben ja im Körper eigene Hormone, sonst könnten wir ja gar nicht existieren. Ja?
Genau.
Wenn Sie sprechen über die Nährstofftherapie, dann ist sicher auch eine Frage, die immer wieder kommt, wie kann ich denn eigentlich meinen Status quo erkennen? Also wenn ich jetzt in zu einem Labor gehe, ja, oder zu einem Arzt, Ärztin, die sich damit beschäftigt, wonach frage ich denn eigentlich? Ne? Weil ich glaube, das normale Blutbild weist das nicht ganz aus.
Also erstmal nicht Blutbild sagen. Blutbild ist ein Teil der klassischen hämatologischen Labordiagnostik.
Genau, das macht, ist das, was so einfällt, ne?
Ja, das ist ein Röhrchen und das macht Ihr Mann immer, wenn er wissen will, wie viel rote, wie viel weiße Blutkörperchen da.
Er hat viele Röhrchen.
Und die anderen Röhrchen, die heißen eben nicht Blutbild. Die anderen, also wenn man sagt, welche Labordiagnostik soll ich machen, das wäre jetzt eine korrekte Umschreibung oder welche Blutabnahme. Aber wenn Sie sagen, mein Blutbild, dann ist das für mich eine kleine Zahlenreihe und nicht das Ganze. Das vielleicht mal in der Sprache sich da nochmal bewusst werden, weil wenn man zum Arzt geht und sagt, ich hätte ein Blutbild, dann meint der Arzt darunter ein Röhrchen, was die Blutzellen im Blut untersucht. Ich meine aber eine große.
Fragt, was möchte sie eigentlich?
Ja. Also was soll denn jemand, der jetzt neugierig ist und Nährstofftherapie beginnen möchte, was soll der an Labordiagnostik machen? Ja, das ist wirklich die Kernfrage und das ist nicht so leicht, weil es ja vielleicht für die Laien erstmal nur darum gehen könnte, erstmal sich vielleicht um gute Spiegel von bestimmten Nährstoffen zu kümmern. Mhm. Das, was ich in der Praxis mache, ist aber viel, viel mehr und das kann vielleicht jetzt auch nicht sofort jemand alleine machen. Ich mache es so wie in der Nephrologie. Ich messe alle möglichen Werte, die auch in der klassischen Medizin Krankheitsbedeutung haben und dann gucke ich, wer von den Freunden Nährstoffe, Hormone fehlt, um die zu behandeln.
Mhm.
Und um dieses Konzept ein bisschen zu erklären, habe ich diesen Praxisleitfaden geschrieben, wo ich im ersten Kapitel ein bisschen erklärt habe, wie die Regeln sind, wann man zum Blut gehen soll, ob man vorher essen darf oder nicht, ob man vorher die Tabletten nehmen soll, absetzen soll oder nicht. Nein, soll man nicht absetzen, nur an dem Morgen der Blutabnahme lasse ich immer alles weg und die Menschen sollen 12 Stunden nichts gegessen haben und nur Wasser trinken oder Tee. Und dann in einem zweiten Kapitel habe ich, wenn jemand jetzt zum Beispiel erstmal anfangen möchte mit einem Nährstoff, habe ich zu jedem Nährstoff eine mehrseitige Tabelle gemacht, wo ich zu diesem Nährstoff erklärt habe, welche Labordiagnostik es bräuchte, um über diesen Nährstoff therapeutisch nachzudenken und um den dann mit einer guten Dosierung einstellen zu können. Und im dritten Kapitel habe ich für alle die, die vielleicht schon ein Thema haben, entweder ein Schutzpräventionsthema oder ein kuratives und Behandlungsthema und das Diagnosethema. Und dann habe ich anhand von bestimmten, ich habe jetzt nicht die ganze Welt damit reingenommen, aber meinetwegen zum Thema Knochenschutzprävention oder Arteriosklerose, wenn jemand schon ein bisschen Verkalkungsnachweise hat, was er denn da an Nährstoffen nutzen, erstmal im Blut suchen könnte und dann eben therapeutisch nutzen könnte und wie man das so ein bisschen vernetzt mit dem internistischen Labor anfangen kann auszulesen. Es ist wirklich anspruchsvoll und manche verzweifeln auch. Mein Feedback ist aber, dass, also als ich das erste Buch geschrieben hatte, das ist ja Januar 22 erschienen, dass ich dann doch sehr viele Nachrichten bekommen habe, wo dann eher so immer so die Frage war, wo soll ich denn hingehen? Ich kann das nicht alleine, es ist zu viel und ich schaffe das nicht. Jetzt so nach dem zweiten Buch habe ich schon das Gefühl, dass doch viele es jetzt geschafft haben. Also ich habe viel Feedback von ich habe es geschafft, dank Ihnen bin ich zu meinem Arzt, habe dann das gemacht, ich habe mein Eisen aufgebaut, ich habe jetzt mein D, ich habe meine Hormone bekommen, ich schlafe jetzt besser. Also es ist wirklich ein Riesenthema. Es ist komplex, es ist anspruchsvoll und je nachdem, wer man ist, wie viel Wissen man hat, wie gesund oder krank man ist, wie viel vielleicht auch Ahnung man von wissenschaftlichem Vorgehen hat, ob man Zahlen mag oder nicht, ob ein Labor in der Nähe ist, ob man vielleicht einen Arzt hat, der einem ein bisschen hilft oder eine Heilpraktikerin. Ist es möglich, in kleinen oder auch großen Schritten mit Hilfe der Bücher sich sozusagen mit Laborwerten ranzutasten? Und wenn Sie fragen, woher weiß ich, was ich brauche, ist die einzige Antwort, dass man messen muss, wenn man es medizinisch, sagen wir mal, richtiger machen möchte.
Aber gehe ich dann noch kurz gefragt, gehe ich jetzt dann als Frau, die interessiert ist und einfach mal zu schauen, wie ist mein Status quo? Ja, weil ich muss ja irgendwann mal was erheben. Gehe ich dann zu einer Labordiagnostik und sage einfach ganz genau, was ich angesehen haben möchte?
Theoretisch ginge das, das ist aber nicht so leicht. Erstens, die Labore sind noch nicht so auf euch alle vorbereitet. Ja, ich arbeite dran und ja, die Labore werden schon irgendwann merken, dass da viele, viele, viele Menschen einen Bedarf haben und dann wird sich da in den nächsten 5 Jahren sicherlich viel ändern. Theoretisch kann man jetzt schon in einige Labore gehen und sich Laborwerte einkaufen. Aber auch da, es ist nicht so leicht zu wissen, was man ankreuzen soll. Zum Beispiel beim DHEA muss man DHEAS ankreuzen, wenn man das im Blut bestimmen will. Oder auch beim Vitamin D gibt es mehrere Vitamine, die man ankreuzen kann. Bei den B-Vitaminen bringt es nichts, B6 im Serum und Magnesium im Serum bringt auch nichts. Das muss man im Vollblut messen, das hat auch nicht jedes Labor.
Zum Beispiel in Österreich gezahlt, ja, und zwar bei einer normalen Blutkontrolle, aber man muss es de facto auch wirklich dazu sagen. Also man muss wirklich sagen, es wird ja ein extra Röhrchen aufgenommen. Also es wird zwar von der Kassenleistung, ich denke, es ist in Deutschland auch so, gezahlt, aber die Patientin, der Patient muss auch wirklich sagen, ich möchte meine Vitamin-D-Werte anschauen lassen. Ansonsten wird es bei uns zum Beispiel nicht extra abgenommen.
Ja. Also in Deutschland ist es eher etwas, was nicht bezahlt wird. Es sei denn, jemand hat Diagnosen wie Niereninsuffizienz und oder Osteoporose. Also so gesund kriegt hier jetzt keiner mal eben so, hat keiner das Recht, sein Vitamin D zu fordern. Trotzdem könnte es mal den ein oder anderen Arzt geben, der das über die Kasse mitmacht, weil er eine medizinische Indikation zu irgendeinem Thema, was der Patient hat, sieht. Aber Wenn Sie mich jetzt so fragen, wo soll ich denn hingehen? Also je nachdem,
wie fit... Das war die Frage, nämlich die von dir aus meiner...
Ja, also wenn man fit und, sagen wir mal, schon ein bisschen erfahren ist und sich mit der Labordiagnostik auch schon ein bisschen wohler fühlt und vielleicht auch nicht das Geld jetzt ein ganz schlimmes Thema ist, kann man wirklich Erfahrungen machen, indem man einfach sich in einer größeren Stadt mal ein Labor sucht und mal nach dem Buch anfängt mit Erfahrungen. Wenn man ein bisschen unsicher noch ist und auch vielleicht nicht viel falsch machen möchte, dann bringt es jetzt nichts, zu den normalen Hausärzten zu gehen, weil die jetzt gar nicht wissen, was ich jetzt hier mit Nährstofftherapie meine. Aber es gibt dann meistens Privatpraxen, ist jetzt einfach noch so. Und es könnte eine Privatpraxis sein, dann kann man Schlagwörter suchen. Eben dieses Wort orthomolekulare Medizin oder auch ein Wort, was auch viele benutzen, ist funktionelle Medizin. Manchmal auch Präventiv- oder Präventionsmedizin. Ich habe auf meiner die Praxis habe ich ziemlich früh Präventionsmedizin, Stoffwechselmedizin, so als Untertitel. Ne? Das sind dann so kreative.
Der Interessierte auch Ärzte und Ärztinnen finden kann, die
Ja, vielleicht in den nächsten 2 Jahren kommt das Wort Nährstofftherapie.
Wir arbeiten.
Auch Hormontherapie, bioidentische Hormontherapie. Das würde man vielleicht bei Frauenärzten finden, die für diese Methode offener ist. Ich finde übrigens, dass in Wien schon einige sind, die sich mit den bioidentischen Hormonen doch auskennen, weil ihr doch da auch Koryphäen habt, die sich wirklich seit Jahrzehnten um die Hormone bemühen. Ne? Also ich war ziemlich viele Jahre lang, bis 2020, so circa 7 Jahre, immer auf dem Anti-Aging-Menopausen-Kongress in Wien.
Das war auch letztes Jahr.
Den der Professor Huber organisiert hat. Und da muss in der Stadt viele Schüler geben, die die Hormontherapie auch durchführen. Vielleicht auch noch ein Wort zur Mitochondrienmedizin oder mitochondriale Therapie. Das sind dann die Nährstoffe, die Mitochondrien, das sind die kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, brauchen, um Zellenergie, ATP herzustellen. Also da gibt es mehr und mehr diese vielleicht Wolke von 4, 5, 6 Wörtern, die man ein bisschen im Netz suchen kann, wo man dann doch den ein oder anderen Arzt findet. Und es muss ja jetzt nicht einer sein, der das genauso macht wie ich, sondern einfach erstmal nur offen ist, überhaupt sich mit Nährstoffen, Hormonen zu beschäftigen. Es muss immer jemand sein, der auch Labordiagnostik macht, sonst ist es wirklich nicht das, worüber ich schreibe. Und meine Erfahrung ist auch ganz gut, dass die dann offen sind, durchaus die Bücher von meinen Patienten, also von den Patienten oder den Lesern, wenn die dann meine Bücher vielleicht mal zeigen oder so, wo es auch große Akzeptanz, Neugier gibt, also eher auch eine positive Erfahrung, wenn der Arzt die Möglichkeit hat, sich auch mit etwas Zeit um neue Themen zu kümmern.
Eine Frage, die nämlich aus meiner Community auch gekommen ist, war, wenn ich dann jemanden gefunden habe, ja, und wenn ich jetzt mal einen Status erhoben habe, wo hole ich mir meine Nährstoffe? Also würden Sie, es gibt ja eine breite Palette mittlerweile des Angebots. Also Sie können es in der Apotheke kaufen, also zumindest in Österreich in der Apotheke. Dann gibt es private Anbieter. Man kann auch Nährstoffe zum Teil im Supermarkt oder Drogeriemarkt kaufen. Ja, haben Sie da spezielle Empfehlungen, wo Sie sagen, wendet euch doch bitte dort und dorthin oder kauft sie bitte nicht im Drogeriemarkt. Gibt es da große Qualitätsunterschiede?
Also das ist echt für mich eine sehr schwierige Frage. Ich dachte beim Grünen Buch, ich empfehle die Firmen, mit denen ich arbeite. Und im Grünen Buch finden Sie Empfehlungen von Firmen und Produkten, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Meine Enttäuschung war dann aber, dass ich trotzdem immer wieder diese Frage gestellt worden bin und dann habe ich beim zweiten Buch beschlossen, ich empfehle gar nichts mehr. Und das ist auch im Moment so die Devise, ich empfehle gar nichts mehr, weil ich möchte, dass die Menschen lernen, sich einfach beim Einkauf von Nährstoffen mit gesundem Menschenverstand über die Qualität der Produkte einen Eindruck zu verschaffen. Und das schaffen wir doch auch mit Essen und Möbeln und auch mit Klamotten. Und auch da sind wir in der Lage, wenn uns das wichtig ist, über die Herstellungswege, die Qualität und etc. etc. einen Eindruck zu verschaffen.
Ja.
Und ich finde schon, dass eigentlich heutzutage, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren anders, eigentlich fast alles, was so hier im deutsch-österreichisch-schweizerischen Markt zu bekommen ist, vielleicht jetzt auch nicht im Ausland, aus dem Ausland importiert wird, wobei auch durchaus früher ich mit vielen amerikanischen Produkten gearbeitet habe, weil es hier nichts gab.
Ja, und die gab es dann überall sehr frei eigentlich bei Walgreens und so, ne? Konnte man.
Also es ist einfach so, die Apothekenprodukte sind meistens einfach teurer als die, die man online findet und auch als die, die man in den Drogerien findet. Das liegt einfach daran, dass natürlich der Apotheker mit seinem ganzen Apothekerladen da nochmal dann auch mitverdient, was ja auch okay ist. Ich finde schon, dass einige Nährstoffe durchaus auch in den Drogerien zu bekommen sind. Ich schreibe das dann auch im blauen Buch, ob mir etwas wirklich sehr wichtig ist, weil ich eine ganz genaue biochemische Form haben will. Mein Tipp ist eher, Mensch, es liegt nicht so an den Produkten, wenn es euch vielleicht unter Therapie nicht sofort besser geht, sondern es ist einfach eine Frage der Dosis. Also man muss einfach, um Wirkung zu erzeugen, seine Dosis wissen. Und die bekommt man nur raus, wenn man Wirkung haben will, wenn man misst. Und es wird oft, denke ich, das Vitamin-D-Produkt ist schlecht. Ich meine, Vitamin D ist Vitamin D. Und ob das jetzt ein Tropfen, eine Kapsel oder eine Tablette ist,
egal, ne?
Ehrlich gesagt, ist es egal, weil ich würde das dann im Blut messen Und wenn der Patient dieses Produkt lieb hat von der Firma, weil er da so gerne einkauft und der mag eben Tropfen oder er mag Kapseln, würde ich so lange mit diesem Produkt steigern, bis ich mit meinen Spiegeln zufrieden bin. Und tatsächlich die Nährstoffmedizin oder die Nährstofftherapie, so wie ich sie mache, ich benutze oft von einzelnen Nährstoffen viel mehr als das, was ich vielleicht auch über die Ernährung überhaupt nur bekommen würde. Und warum die, das sind jetzt auch mir egal, die Gründe. Es ist einfach so, ja. Selbst wenn die Ernährung jetzt früher und heute gleich wäre, reicht sie nicht aus für das, was ich therapeutisch, medizinisch damit will. Und oft wird ja auch Angst gehabt vor Schaden. Also meine Erfahrung ist nicht, dass die Produkte giftig sind, schädlich sind, sondern es ist wirklich immer eine Frage, wie viel Milligramm oder Mikrogramm sind drinnen. Es gibt sehr niedrig konzentrierte Präparate. Und wenn ich natürlich das Zehnfache brauche, dann sollte man sich lieber ein Produkt holen, wo einfach dann schon von Anfang an mehr drinnen ist. Und man bekommt nur Wissen über Wirkung und Sicherheit, dass man nicht schadet oder im Sinne von auch Geld verschwendet, wenn man misst. Und in dem Messen ist es wichtig, die Dinge im Zusammenhang zu sehen. Es ist nicht so, dass ein Spiegel jetzt mir irgendwas sagt. Na klar, mir sagt der schon was, weil ich den Zusammenhang ja schon so oft gesehen habe. Aber es geht nicht um einzelne Spiegel, es geht um einen Zusammenhang. Der Mensch kommt zu mir, hat ein Thema, hat Probleme, hat eine Symptomatik, hat vielleicht auch schon ein paar Diagnosen. Und dann versuche ich, den Zusammenhang, was bist du denn? Wie funktionierst du denn? Also analog zur Dermatologie würde ich jetzt in der inneren Medizin über Blut gucken. Wie ist der Hauttyp? Ist es eine weiße Leber? Ist die empfindlich? Ist das eine verschrumpelte Niere? Ist die schon müde? Wie ist das Immunsystem? Sehr fleckig rot oder vielleicht ein bisschen blass? Also der Nachteil der Inneren ist, ich sehe das nicht von draußen. Ich kann es nur sichtbar machen mit Untersuchen von Flüssigkeiten. Und das Blut ist einfach eine tolle Flüssigkeit, auch interessanter als Speichel, weil der Körper es schützt und aktiv konstant hält. Das heißt, jede Zahl, die ein bisschen verschoben ist, sagt einem was, was man berechnen kann. Und das ist im Darm anders und das ist auch im Urin anders. Ja. Also ich kann im Gegensatz zur Dermatologie oder der Zahnheilkunde das Objekt meiner Begierde und meines Schutzes nicht sehen.
Einfach von außen angreifen, sondern wirklich Blut abnehmen und schauen.
Ja, man muss Blut abnehmen, wobei man schon sagen muss, wenn Haare dünn sind und die Haut faltig, dann sieht der Knochen auch so aus. Ja, man denkt immer, innen drin ist alles so wie immer. Nein, auch innen drin sieht es so anders aus wie draußen.
Ja, wir altern nicht nur gezielt wie an der Haarfollikel.
Ja, und auch wir erkranken auch so wie wir draußen, auch drinnen. Und das kann ich aber eben nicht sehen. Und das kann ich aber objektivieren, indem ich unter anderem über das Blut, ergänzt auch durch Bildgebung, radiologische Untersuchung oder andere Dinge, einfach dann mir ein Gesamtbild schaffe. Und dann da wird dann mit Nährstoffen und Hormonen gearbeitet, ergänzend auch zu allem anderen. Also es ist nichts schlecht oder besser oder schlechter. Patient, Patientin. Ja, hat
das Ganzes an, ja. Der Podcast heißt Be Active Frauengesundheit, ja. Und so zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie jetzt sagen würden, was wären so die 5 wichtigsten Nährstoffe für uns Frauen, ja? Was wären dann, wenn wir haben gesagt, manche fangen ja auch klein an erst, ne? Und müssen sich erst so ein bisschen reinfuchsen in die Nährstofftherapie. Was wäre denn für uns Frauen so diese 5 wichtigsten? Top 5.
Also ich finde schon, dass jüngere Frauen sich unbedingt um ihre Schilddrüsennährstoffe kümmern sollte. Also so auch um die Schilddrüse. Aber die Nährstoffe der Schilddrüse sind vor allen Dingen Eisen. Das fehlt uns oft, weil wir ja dann doch auch, wenn wir jünger sind, manchmal sehr bluten.
Sehr starke Blutungen, ja.
Ne, abgesehen auch davon, dass es auch manchmal genetisch bedingt Resorptionsprobleme beim Eisen gibt. Dann Jod und Selen, das fehlt einfach in unserem Land aus verschiedenen biologischen Gründen. Und das sind die 3 Hauptmineralnährstoffe, die die Schilddrüse braucht, um zu arbeiten, abgesehen jetzt nochmal von der Aminosäure Tyrosin. Also das wäre vielleicht was, wenn man so in der Familienanamnese sehr viel Schilddrüsenprobleme bei den Frauen, den Vorfahren hatte, Kinderwunsch, Probleme mit der Schwangerschaft, Probleme mit dem Zyklus, dann wäre das wirklich etwas, dem ich aktiv nachgehen würde. dann, egal ob Frau oder Mann, alle brauchen wirklich ein gutes Vitamin D, einen guten Vitamin D-Haushalt. Das ist einfach vor allen Dingen für uns Frauen vielleicht wichtig, weil wir mehr bedroht sind durch Osteoporose als bei den Männern.
Hm? Ja.
Und zu den Vitamin D gehören, das ist ja in Wahrheit ein Steroidhormon, also Schwester von Östrogen, Progesteron, Testosteron. Dieses Hormon braucht als Kofaktoren Magnesium, fehlt sowieso fast jedem. Alle Frauen, die verstopft sind, könnten sich mit Magnesium mal ein bisschen behelfen.
Da geht auch, was weiter, ne?
Ja, dann Calcium, dann K2 und Bor, das erkläre ich auch im Buch. K2 und Vitamin K2 und Bor sind ein bisschen unbekannter. Also dieser Regelkreis vielleicht. Dann finde ich, die B-Vitamine sind auch für uns wichtig, so für die Nerven. Meinetwegen Biotin ist für die Haare, B7. Aber es haben fast alle ein bisschen ein schlappes B12. Man könnte also, wenn man sich irgendwie so nervlich ein bisschen unterstützen möchte, auch ohne Labor mal einen B-Komplex erstmal beginnen.
Kann nicht passieren, oder? Wenn man
ja,
sagt,
sag mal so, und wenn, dann merkt man das doch. Ja, es gibt den einen oder anderen, der mit B-Vitaminen vielleicht auch ein bisschen Übelkeit hat. Oder B12 kann auch mal ein bisschen die Haut pickelig machen. Aber es ist so wie Sport. Wenn Sie was machen und es tut weh und Sie knicken dauernd um, das merken Sie doch.
Sie auch nicht, wird man auch nicht weiter. Also ich bin Läuferin, ich würde jetzt auch nicht weiterlaufen, wenn ich.
Ja, dann würden sich auch neue Schuhe oder Sie würden versuchen, den Gang etwas zu, die Füße so ein bisschen anders zu positionieren. Es ist ja nicht so, als würde das sofort schaden, sondern irgendwas klappt dann noch nicht oder haut nicht hin.
Mhm.
Man merkt sich doch, ja. Und dann finde ich auch wichtig Omega-3-Fette, erst recht, wenn man sehr fischarm oder vegan lebt, dann ist der Index etwas, was man messen sollte. Und der sollte gerade bei Sportlern, also 10% wäre, ich sag mal, das Mindeste. Muss jetzt auch nicht 14 sein, aber 10, 11%, mindestens 9 wäre super, ne? Und dann vielleicht auch ein bisschen, je nachdem, ob das Immunsystem dauernd so empfindlich ist, dann wären so Vitamin C, C und Selen und Vitamin D interessant. Also ich finde schon, es gibt jetzt 10 sowieso für alle, aber ich finde schon, dass man sich ein bisschen vielleicht auch danach richten kann, wo habe ich vielleicht eine Schwachstelle oder Stress oder ich kann nicht schlafen. Das habe ich in dem blauen Buch eigentlich so ganz gut auch nochmal versucht, dass wenn man sich so an irgendeiner Funktionsstelle ein bisschen schlapp findet, dass man dann dort schauen könnte, was sind denn die wichtigsten Nährstoffe, weil der Vorteil ist, dass sie dann was spüren würden.
Absolut.
Doch diese das, was extrem verunsichert ist, wenn man gar kein Gefühl hat zu dem, was man macht.
Man merkt es ja auch so in der Grippezeit, man gibt dann immer Vitamininfusionen, ja. Und das ist einfach auch eine ganz feine Geschichte, um sich von innen zu stärken mit einem B-Komplex und Vitamin C etc. Und man weiß ja dann auch selber, wo ist die Jahreszeit, wo ich merke, dass alle rotzen, ja, und alle in den öffentlichen Verkehrsmitteln niesen, dann ist es doch auch ganz gut, dafür sich was Gutes zu tun, oder?
Ja, ich arbeite in der Praxis nicht mit Infusionen aus verschiedenen Gründen, aber tatsächlich, das wird durchaus gemacht. Aber ich würde grundsätzlich eher raten, jetzt nicht einfach irgendwie 5 Nährstoffe zu nehmen, sondern eher mal mir ein paar Gedanken über mich zu machen, zu gucken, wo ich oder meine Familie, die Frauen in der Familie, vielleicht so internistisch, medizinisch Probleme haben, hatten. Und dann ein bisschen spezifischer 5 Nährstoffe nutzen, die für diesen Themenkreis interessant sind. Und man kann auch, wenn man gesund ist, vielleicht erstmal mit einer kleinen Dosis beginnen. Was Kleines erzähle ich wirklich ausführlich in dem blauen Buch. Und dann unter Therapie, um zu schauen, wo bin ich denn, wo komme ich denn hin, sollte man dann aber nach 3, 4 Monaten dann mal mit Labor gucken, ob man die Dosis nicht sogar verdoppeln könnte.
Mhm.
Oder ob man irgendwas davon, was man dachte, was man braucht, vielleicht nicht braucht. Was dann nicht schädlich ist, aber einfach dann ein unnötiger Aufwand.
Also die gute Message ist einfach, schau mal auch ein bisschen in der Familienanamnese, was hat uns da vielleicht gefehlt, unseren Verwandten. Und dann ist großes Stichwort rund um die Schilddrüse, rund um die ganzen Vitamin D-Regelkreis, rund um Vitamin B und vor allem die Omega-3-Fettsäure, wenn ich auch weiß, ich nehme wenig Fischprodukte zu mir oder ich ernähre mich vegan und Vitamin C natürlich auch. Haben Sie noch eine Abschlussmessage, die Sie mitgeben möchten hier an meine Zuhörerinnen und Zuhörer, es hören ja auch Männer zu, Gott sei Dank.
Ja, also vielleicht diese Diskrepanz zwischen dem, was ich schreibe und zwischen dem, was draußen real ist, dafür will ich mich jetzt schon einfach sowas wie nicht entschuldigen, aber ich will einfach bewusst machen, dass es so ist. Und da möchte man nicht so traurig, wütend und enttäuscht sein, sondern die Idee ist wirklich, sich erstmal zu belesen. Wirklich, das ist auch etwas, was ich beobachte. Ich werde sehr schnell angeschrieben und das will ich nicht mehr. Ich werde immer klarer in der Aussage, dass das alles in den Büchern steht. Meine Erfahrung ist, man muss sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, wirklich ein bisschen belesen. Und da gibt es so viel Infos. Man kann Podcasts hören, man kann lesen und erstmal sich mal ein bisschen selber zu einem etwas besser ausgebildeten Körperstoffwechsel, Hormonnährstoffexperten machen. Ich finde, die Infos sind da. Und dann ein bisschen rational gucken, wie kann ich jetzt vor Ort anfangen? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und mein Eindruck ist auch, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt und man auch leichter und schneller jetzt Verbündete finden kann. Ich will einfach nicht sofort verzweifeln, wenn das, was ich da so schön erzähle, nicht sofort in der Umsetzung zur Verfügung steht. Mhm. Das ist so, wie wenn Sie jetzt einen Klienten haben und mit dem Sport machen, der will sofort trainiert sein. Ja, will sofort schön sein, trainiert sein und will das Training nicht machen. Ne? Ja. Also
einfach seine Zeit. Ich sage auch, die ersten 5 Kilometer auch nicht in einer Woche, sondern es müssen sich Bänder, Sehnen, Gelenke, das Herz-Kreislauf-System auch darauf vorbereiten,
ja,
auf diese Anstrengung.
Und ich finde wirklich, es gibt mehr und mehr offene Kollegen und Kolleginnen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Arbeit, die wir machen, jetzt meinetwegen auch mit diesem Podcast und vielen anderen Podcasts, dass das mit dazu beiträgt, dass die Frauen sich einfach selbst ermächtigt, mutig, kraftvoll, wissender,
das Ruder in die Hand nehmen.
Selbstbewusster, wirklich mit guter Information dann auch in meinetwegen auch manchmal ein bisschen konflikthafte Situationen gehen kann. Ne? Also es geht mir um Selbstermutigung, Selbstermächtigung, Kraft Selbstbewusstsein mit geraden Schultern, Brust raus, irgendwie einfach die Meinung zu vertreten, nein, das ist wichtig, ich möchte das haben, ich stelle mir das so und so vor und das sind jetzt erstmal die Dinge, die ich quasi erforschen möchte und das und das und das. Also dafür muss man einfach wirklich ein bisschen sich Gedanken machen und belesen. Das geht jetzt nicht einfach mal ebenso. Es ist komplex, groß, anspruchsvoll.
Das ist unsere Take-Home-Message für
Yes.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und natürlich werde ich alles in den Shownotes verlinken, dass man auch direkt zu Ihren Büchern kommen kann.
Super. Also vielen, vielen Dank für die schönen Fragen und auch Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ja.
Wenn dich das Thema Mikronährstoffe auch interessiert und du dir überlegst, welche du denn benötigen würdest, gerade wenn du vielleicht jetzt vermehrt Sport betreibst, dann melde dich gerne bei mir. Mein Mann und ich beschäftigen uns seit einigen Jahren ganz intensiv mit dem Thema der Mikronährstoffe und können dir das sicher auch weiterhelfen. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporty Summer Vibes.